Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich kann man das zu Hause am Livestream nicht hören, aber es war ein lautes Gemurmel, gerade so wie das Mikrofon kurz zu laut eingestellt war. Die Kirche ist voll besetzt, es sind noch ein paar einzelne Plätze frei, also wir freuen uns, wenn auch die heute von zu Hause aus zuschauen, mit hier dazustoßen und die Gemeinschaft auch hier in der Kirche erleben. Gleichzeitig sind wir aber natürlich total dankbar für die Technik, auch für die Menschen, die an der Technik sitzen und die das möglich machen, dass wir die Gottesdienste übertragen können, dass wir also auch Grenzen hinweg miteinander verbunden sein können. Denn Pfingsten, so sagt man gemeinhin, ist der Geburtstag der Kirche, der Gemeinde. Und Kirche soll ja ein Ort von Gemeinschaft sein und ist auch ein Ort von Gemeinschaft. Ich bin in der DDR aufgewachsen und für mich war gerade in dem System der DDR die Kirche wie so ein Rettungsschiff, wie die Arche Noah, wo man immer wieder einen Ort der Vertrautheit gefunden hat, ein Ort, wo die Wahrheit ausgesprochen wurde, ein Ort der Freiheit, nicht nur ein Ort der Gemeinschaft, sondern so viel mehr. Und ich lade dich ein, auch Mitglied, Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Ja, die Landeskirchen, sowohl die evangelische als auch die katholische, haben nicht alles richtig gemacht in der Kirchengeschichte. Es ist wichtig, dass wir uns da auch selber reflektieren, Schuld erkennen, Schuld aufarbeiten. Aber die Kirche aufgeben würde ich persönlich nicht, eben weil sie ja ein Ort der Rettung ist, der Rettung für Menschen. Ich werde heute nicht über den Text sprechen, der dem Pfingstfest zugrunde liegt. Ihr könnt ihn alle selber nachlesen in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Heute habe ich eher die Impulspost unserer Landeskirche als auch tatsächlich Impulsgeber genommen für die Predigt. Wer von euch hat denn diesen Brief bekommen in der vergangenen Woche? Ja, das sind relativ viele, nicht alle. Könnte sein, dass ihr gar nicht Mitglieder unserer Gemeinde seid. Dürft ihr gerne noch werden, das ist gar nicht so schwer. Genau, und diese Impulspost, da habe ich euch auch mal eine Folie mitgebracht. Wir haben auch draußen eine Fahne wehen, die ist, glaube ich, auch gelb, die Fahne draußen. Und das Thema dieser Impulspost ist, du bist nicht allein, allein. Ich muss ehrlich sagen, da sieht man auch noch eine Website, zusammen-tun.de, da könnt ihr mal draufschauen, sind viele tolle Artikel und Ideen, die man finden kann, um Gemeinschaft miteinander zu leben. Aber als ich den Titel der Impulspost das erste Mal gelesen oder gehört habe, da habe ich mich erst mal gewundert, warum dort zweimal das Wort allein steht. Soll die Einsamkeit so besonders betont werden? Mir ist direkt ein Lied eingefallen. Ich weiß nicht, wer von euch sich erinnern kann. Da muss man natürlich schon ein gewisses Alter haben. Ich glaube, es war ungefähr vor 15 Jahren. Da kam mal ein Lied raus. Das hieß Allein, Allein von Polarkreis 18. Und ich glaube, der Refrain ging so, wir sind allein, allein. Es war auch so eine Mischung von Englisch und Deutsch. Und ich denke, in dem Lied ging es so um dieses Alleinsein inmitten einer großen, anonymen Masse. Und ich glaube, dieses Gefühl kennt jeder von uns spätestens seit der Corona-Pandemie. Wissen wir, glaube ich, wieder mehr oder es ist uns wieder bewusster, was es bedeutet, allein zu sein. Nicht in Gesichter schauen zu können. In dem Lied heißt es nämlich, we look into faces, wait for a sign. Also wir schauen in Gesichter und warten auf ein Zeichen der Verbundenheit. So deute ich das jetzt mal. Und da haben wir gemerkt, während der Corona-Pandemie mit dem Maskentragen und so, was uns da wirklich fehlt, wenn wir nicht ins Gesicht schauen können, wenn wir keine Mimik deuten können, wenn wir ja den Mund nicht sehen, wie der sich bewegt beim Sprechen, wenn die Stimme auch vielleicht ein bisschen zurückhaltender kommt aufgrund der Maske, wie es auch für Kinder ist, nicht in Gesichter schauen zu können. Und was uns fehlt, wenn wir uns nicht die Hand reichen können, wenn wir uns nicht umarmen können, wenn wir nicht nah beieinander, miteinander im Kontakt sein dürfen. Wir betonen immer die Wichtigkeit von Selbstreflexion und ich glaube, das ist auch total wichtig, gerade in unserer Welt heute. Es ist so wichtig, dass wir uns selber reflektieren, dass wir verstehen, wer bin ich, was sind meine Stärken, meine Schwächen, was hat mich geprägt, wo sind meine Wunden, Punkte, wo sind meine blinden Punkte. Ich glaube, je mehr wir selbst reflektiert sind, desto besser können wir auch mit anderen Menschen umgehen. Aber, und das haben wir während Corona auch gelernt, es braucht nicht nur die Selbstreflexion, also die Zeit, wo wir mit uns allein sind, sondern es braucht auch die Selbstdistanzierung. Also, dass wir sozusagen aus unseren Häusern rausgehen, aus unseren Wohnungen rausgehen, dass wir tatsächlich einem anderen Menschen begegnen uns selbst verlassen und hören und sehen und erleben, wie ein anderer Mensch denkt, handelt, spricht. Weil wir unsere eigene Identität nur entwickeln können am anderen, im Austausch mit dem anderen. Also beides ist total wichtig und ich denke, ein gesunder Mensch ist einer, der beides so im Gleichgewicht in seinem Leben praktiziert. Selbstreflexion, aber auch Selbstdistanzierung. Alleinsein selber muss nicht unbedingt Einsamkeit sein. Also wir haben ja gerade gesagt, Alleinsein ist auch wichtig, um sich selber reflektieren zu können. Aber andauernde Gefühle von Einsamkeit, dieses andauernde Gefühl, ich gehöre nicht dazu, ich bin wie abgeschnitten, ich bin nicht Teil einer Gemeinschaft. Das kann man sogar auch in der Kirche empfinden. Manchmal geben einem auch andere Geschwister im Glauben das Gefühl, du gehörst nicht dazu. Das ist sehr traurig. Aber solche andauernden Gefühle von Einsamkeit, die sind schädlich für uns Menschen. Die sind schädlich für unsere Seele, für unseren Geist und sogar für unseren Körper. Die Wissenschaft, die Medizin erkennt immer mehr, wie die Seele, unser psychisches Empfinden, sich auswirkt auf unseren Körper, auf unser körperliches Wohlbefinden. Während dieses Lied, was ich gerade genannt habe, aber eben diese Einsamkeit in einer großen anonymen Masse beschreibt, glaube ich, dass das hier nicht unbedingt damit gemeint ist, du bist nicht allein allein. Ich glaube, warum hier zweimal allein steht, soll einfach bedeuten, du bist nicht allein allein. Es gibt viele Menschen, die dieses Gefühl von Alleinsein kennen. Das eliminiert zwar jetzt nicht gleich das Gefühl von Einsamkeit oder Alleinsein, aber es zeigt uns doch, dass wir eben nicht allein allein sind, sondern dass viele dieses Gefühl kennen und dass, wenn du Momente hast, wo du dich nicht dazugehörig fühlst, wo du dich verlassen und einsam fühlst, dass das nicht so unnormal ist oder abwegig oder außergewöhnlich, weil manchmal denkt man ja dann, man ist ganz anders als alle anderen Menschen, aber bist du gar nicht. Es ist ein Gefühl, ein Zustand, den viele Menschen kennen. Aber, und das ist mein erster Punkt heute, Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, von der ganzen Schöpfung, der will nicht, dass der Mensch allein ist. Eben genau aus dem Grund, weil es gar nicht gut ist für den Menschen, immer oder immer häufiger allein zu sein. Und da geht es auch tatsächlich erstmal um das Körperliche, also um das menschliche Alleinsein. Es ist eigentlich das erste Problem, das Gott in seiner Schöpfung erkannt hat. Wir lesen im ersten Buch Mose im 2. Kapitel, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Eigentlich auch eine Art Gehilfin. Vielleicht haben manche von euch noch das, die Luther-Übersetzung im Ohr. Und später heißt es dann, aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht, wir gehören zusammen. Im Hebräischen steht da das Wort Ish für Mann und Isha für Frau. Also da sieht man, es ist ein Mensch, die sich nur ganz gering unterscheiden. Im Englischen sieht man das auch von Woman and Man. Da steckt der Mensch, Man, in beiden Wörtern drin. Es gibt nur eben diesen kleinen Unterschied. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich aber nicht. Wir sehen, dass in dieser Einheit von Mann und Frau sich Gott selbst widerspiegelt. Also, ja, warum hätte Gott sonst zwei sehr ähnliche und doch ein bisschen unterschiedliche Menschen geschaffen, wenn er nicht sich selber darin hätte widerspiegeln wollen? In diesem Angewiesensein aufeinander. Das ist ein sehr interessanter Gedanke, dass Gott den Menschen schon so geschaffen hat, dass er alleine gar nicht überleben kann, sondern dass er ein Gegenüber braucht. Und jetzt nicht nur im sexuellen Sinne, um Kinder zu zeugen, sondern auch im Sinne von, wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen die Hilfe, die Unterstützung, die Ermutigung von anderen Menschen. Keiner von uns allein kann alleine überleben. Wir brauchen ein Gegenüber. Und das Interessante ist, dass Gott selbst den Menschen ja auch für sich als Gegenüber geschaffen hat. Er sagt vorher, lasst uns Menschen machen. Und Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau. Gott hat den Menschen auch für sich geschaffen, um in Gemeinschaft mit dem Menschen zu leben. Und das ist der Punkt, warum diese enge Verbindung zwischen Mann und Frau schließlich auch als Grundlage gilt für die geistliche Verbindung zwischen Mensch und Gott. Und das beschreibt Paulus sehr schön in seinem Brief an die Epheser. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, vielmehr ernährt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde, denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort, und hier zitiert jetzt Paulus selber das Wort, was ich euch gerade aus dem ersten Buch Mose vorgelesen habe. Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Wow, das ist richtig spannend. Und eigentlich möchte man jetzt weiterlesen, wie Paulus das erklärt. Blöderweise erklärt das gar nicht, was er mit diesem Geheimnis meint. Er deutet es nur hier in diesem einen Satz an, dass so intim wie Mann und Frau werden beim Geschlechtsverkehr, so intim möchte Gott durch seinen Heiligen Geist mit jedem Menschen sein, auf einer geistlichen Ebene. Ich finde, das ist ein total krasser Gedanke. Und genau darum geht's an Pfingsten. Denn durch die Himmelfahrt Jesu und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger hat das seinen Anfang genommen. Nämlich, dass die Gemeinschaft des Menschen nicht mehr nur durch die Verbindung zwischen Mann und Frau deutlich werden soll, sondern eben eher auf dieser geistlichen Ebene. So wie Mann und Frau eins werden, so will Christus, der Sohn Gottes, mit seiner Gemeinde eins sein. Und, das hat der Tim vorhin richtig vorgelesen, das ging nur, indem Jesus die Welt verlässt und einen anderen Helfer schickt, der ihm zu 100% gleich ist, aber der überall sein kann, der nicht mehr begrenzt ist auf den Körper. Es geht also in der Kirche Jesu Christi, in der Gemeinschaft der Heiligen, der Geheiligten durch den Heiligen Geist, nicht um dieses leibliche Einssein, sondern es geht um eine Verbindung, die nicht mehr zeitlich und vergänglich ist, denn das ist Sexualität, sie ist zeitlich und vergänglich, sondern es geht um eine ewige, eine andauernde, eine beständige Verbindung zu dem Schöpfer, zwischen Schöpfer und Geschöpf. Und da komme ich zum zweiten Punkt. Jesus will nicht, dass der Mensch geistlich allein ist. Das heißt, Gott möchte, dass du in einer Gemeinschaft eingepflanzt bist, dass du nicht alleine unterwegs bist. Und da geht es gar nicht darum, ob du verheiratet bist, ob du sozusagen diese körperliche Einheit erleben darfst, sondern er möchte dich in eine Gemeinschaft einpflanzen, in die Gemeinde. Aber er möchte, dass du auch geistlich mit ihm selber, mit Gott verbunden bist. Das heißt, mit Jesus, mit seiner Himmelfahrt und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes hat eine neue Schöpfung begonnen. Das ist, die Geschichte von Pfingsten ist praktisch ein neuer Schöpfungsbericht. Er hat ein neues Volk gegründet, ein neues Volk gezeugt. Ein Volk, das ewig lebt, das mit Gott selber verbunden ist. Ein neues Zeitalter hat an Pfingsten begonnen. Und Jesus tröstet vorher seine Jünger, als er sie dann dauerhaft verlassen wird, mit folgenden Worten. Und das lesen wir in Johannes 14. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster, Fürsprecher, Beistand, Helfer, Anwalt, gibt's viele Übersetzungen für dieses Wort, Paraklet im Griechischen. Er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei, in Ewigkeit. Das ist etwas, was ewig sein wird. Und es ist doch toll, wenn wir das im Hier und Jetzt schon ergreifen dürfen. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Auch das ist total wichtig zu verstehen. Das ist nichts, was jeder auf irgendeine Art und Weise erkennen und bekommen kann. Nur der Schöpfer, Gott Vater, nur der Sohn, Jesus Christus, kann diesen Heiligen Geist ausgießen, weil er Gott dem Vater und dem Sohn gleich ist im Wesen. Es ist nicht so, dass du ihn auf irgendeine Art und Weise erkennen, finden kannst, in der Esoterik, durch eine andere Religion. Das bezeugt uns Jesus hier selber mit seinen eigenen Worten. Aber er sagt zu seinen Jüngern, ihr kennt ihn, weil ihr mich kennt. Und er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Also durch den Heiligen Geist kommt Jesus wieder zu uns, zu ihnen, zu den Jüngern, aber eben auch zu allen anderen, die ihn aufnehmen. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin Und ihr in mir und ich in euch. Das ist diese intime Verbindung. Ihr in mir und ich in euch. Eine geistliche, intime Verbindung. Warum verwendet Jesus hier den Begriff Waisen? Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Also ein Begriff für einen Menschen, der heimatlos ist, der nicht seinen Ursprung kennt, der nicht seine leibliche Mutter, seinen leiblichen Vater kennt. Das sind ja die wichtigsten Bezugspersonen in unserem Leben, die Personen, die uns am meisten prägen. Jesus benutzt dieses Wort, weil er wusste, dass seine Jünger, seine Freunde, mit denen er so eng verbunden war, sie würden nicht überleben können geistlich ohne ihn. Er wusste, genauso wie Gott am Anfang der Schöpfung wusste, dass es nicht gut sein würde, für die Jünger allein zu bleiben geistlich. Und zwar eben allein im Sinne einer geistlichen Verwahrlosung. Jesus war das total wichtig. Ich will euch nicht als Waisenkinder zurücklassen. Ich komme wieder zu euch. Und es wird noch besser als jetzt, wo ich körperlich anwesend bin. Aber woher wusste Jesus das, dass wenn er geht und er würde niemanden schicken als Ersatz, dass die Jünger dann wie Waisenkinder wären? Ich denke, er wusste das, weil er selbst diese Heimatlosigkeit und Waisenschaft erlebt hatte. Wir erfahren von Jesus, dass er schon als 12-Jähriger ein Erlebnis hatte, wo er begreift, dass wichtiger als seine leiblichen Eltern sein himmlischer Vater ist und dass der himmlische Vater sein Erzeuger ist. Gott ist sein Vater, seine geistliche Heimat ist jenseits dieser Welt. Er fragt, wusstet ihr nicht, das sagt er zu Maria und Josef, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist, also im Tempel, da wo Gott versprochen hatte, gegenwärtig zu sein, im Tempel zu wohnen. Damals war es ja noch auf bestimmte Orte begrenzt. Und auch der Vorfahre von Jesus, nämlich König David, kennt schon diese geistliche Zugehörigkeit. Also wir finden das auch im Alten Testament immer mal wieder, diese enge geistliche Verbindung zwischen Menschen und Gott. Er sagt in Psalm 27, denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Und das ist ja eine Erfahrung, die wir alle machen. Wir alle erleben, dass unser Vater stirbt, unsere Mutter stirbt. Und wir alle kennen dieses Gefühl von nicht dazugehören, von Waisenschaft, ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort gibt, aber wie ein Waisenkind zu sein. Jesus kannte auch dieses Gefühl von Alleinsein und Verlassenheit. Und das nicht nur in Bezug auf seine menschliche Herkunft, sondern auch in Bezug auf seine göttliche Herkunft. So zitiert er am Kreuz kurz vor seinem letzten Atemzug Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott, weiß, wie sich das anfühlt, sowohl von den Menschen verlassen zu sein, nicht dazuzugehören, als auch von Gott verlassen zu sein. Und das ist eine sehr tröstliche Botschaft, denn das heißt, er versteht dich in deinem Gefühl der Einsamkeit, der Verlassenheit. Er versteht dich, wenn du dich von Gott und den Menschen verlassen fühlst. Und das ist viel tröstlicher, als nur zu wissen, du bist nicht allein. Und das Allerbeste ist, und das ist mein dritter und letzter Punkt, und das feiern wir an Pfingsten, Jesus macht durch seinen Heiligen Geist Waisenkinder zu Gottes Kindern. Obwohl Jesus selber Gottverlassenheit und Menschenverlassenheit erlebt hat, hat er doch vor seinem Abschied den Jüngern versprochen, zu ihnen zu kommen in Form des Heiligen Geistes. Und dieses Versprechen löst er ein, als am Pfingsttag, ihr könnt es nachlesen, die Kraft des Heiligen Geistes wie ein Sturm die Jünger berührt, in Bewegung bringt und gleichzeitig auch wie ein Feuer ihre Herzen in Brand setzt, sie mit Kraft, Freude und Mut erfüllt, dass sie in verschiedenen Sprachen die gute Botschaft von Gottes Liebe und Barmherzigkeit weitergeben können. Und da geschieht etwas, was Johannes im ersten Kapitel seines Evangeliums beschreibt. Er schreibt dort, wie viele ihn aber aufnahmen, also wie viele Menschen ihm sein Herz geöffnet haben und gesagt haben, ja, komm, Heiliger Geist, komm in mein Leben. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen, an den Namen Jesus Christus glauben. Und jetzt kommt's, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, des Körpers, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Es geht nicht mehr um Körperlichkeit, es geht nicht mehr um Vergänglichkeit. In unserer Gesellschaft heute ist Sexualität so überbetont. Es ist was Vergängliches. Wenn du in dem Bereich Probleme hast, bitte Gott, dich daraus zu befreien und in etwas Ewiges zu investieren. Wirklich die Sehnsüchte deines Herzens zu stillen. Die echte, wichtigste Verbindung in deinem Leben herzustellen, nämlich die zwischen Gott und Mensch. Die ewig andauern wird. Jesus wusste, dass er etwas ganz Neues schaffen würde, was für jeden Menschen möglich sein würde zu empfangen. Egal, ob du noch ein Kind bist, ob du Jugendlicher bist, junger Erwachsener, in der Mitte des Lebens, beim Eintritt in den Ruhestand oder schon alt und gebrechlich und du auf deinen Tod wartest. Ganz egal, wie alt du bist. Ganz egal, ob du verheiratet bist, ob du geschieden bist, ob du verwitwet bist. Für jeden Menschen gibt es diese göttliche Zeugung, ein Kind Gottes zu werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist eine wunderbare Botschaft. Gott möchte jeden Menschen retten. Jeder Einzelne, der heute hier sitzt, egal ob du diese Post bekommen hast oder nicht, egal ob du zur evangelischen Kirche gehörst oder nicht, Gott möchte, dass du zu seinem Volk gehörst, zu seiner Gemeinde, die ewig hält, die ewig andauert. Eigentlich ist diese Gemeinde, die Gott gründet, seit über 2000 Jahren, der Vorläufer, der Vorgeschmack auf den neuen Himmel und die neue Erde, die er gründen wird. An Pfingsten ging und geht es darum, neue geistliche Kinder zu zeugen. Aber für eine Zeugung, das ist genauso wie bei der Zeugung zwischen Mann und Frau, braucht es zwei. Es braucht den Menschen und es braucht den Heiligen Geist. Und als Jesus zu den Jüngern zu seinem Abschied sagt und sie damit tröstet, ich lasse euch nicht als Waisenkinder zurück, da sagt er mit anderen Worten, ich mache euch jetzt, wenn ich den Heiligen Geist ausgieße, zu wahren Gotteskindern. Ich nehme euch in dieselbe Beziehung hinein, die ich schon längst lebe als Sohn Gottes. Durch den Heiligen Geist werdet ihr hineingenommen in die Sohnschaft, in die Tochterschaft, in die Kindschaft mit dem ewigen Gott. Erinnert euch das nicht auch an das Wort von Jesus zu dem Pharisäer Nikodemus, der in der Nacht zu ihm gekommen ist? Und da sagt Jesus zu ihm, wie notwendig, wie wichtig das ist, dass wir wiedergeboren werden. Jesus antwortete Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, Wassertaufe, Geisttaufe, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Bitte überlest diesen Satz nicht. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wenn ein Mensch durch den Heiligen Geist wiedergeboren wird, geschieht das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Bei dem einen ist es ein krachendes Erlebnis. Er spricht auf einmal in einer anderen Sprache, betet in einer anderen Sprache. Wir sagen auch manchmal, betet in Zungen. Oder jemand spürt es einfach körperlich, dass er ein Gefühl der Wärme hat. Es durchflutet ihn vielleicht ein Gefühl von Freude, von Frieden. Bei anderen ist es ein ganz langsamer Prozess, bis sie auf einmal wissen, ich bin ein Kind Gottes. Gottes Geist lebt in mir. Oder du liest die Bibel immer wieder und auf einmal erkennst du Dinge, die du dir nicht selber lehren oder beibringen kannst. Das heißt, wir sollen uns nicht gegenseitig Lasten auferlegen und sagen, du bist nur wiedergeboren, wenn du das oder das oder das erlebt hast. Der Heilige Geist selber gibt dir Zeugnis darüber, dass du wiedergeboren bist. Das lesen wir im Römerbrief, Kapitel 8. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Das heißt, es soll keine Mühe werden, es soll nicht schwer werden, dass du unter dieser Last zerbrichst, irgendwie leben zu müssen, um von Gott geliebt zu werden. Sondern du hast einen Geist der Kindschaft empfangen. Ein Kind, was hoffentlich in einer gesunden Familie aufwächst, weiß einfach, das ist mein Papa, das ist meine Mama. Und genau so sollst du als Christ, als Gotteskind wissen, ich bin Gottes Kind. Gott im Himmel ist mein Vater. Ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, also Papa, lieber Vater, wie ein kleines Kind, so dürfen wir Gott anreden. Der Geist selbst, und hiermit ist der Heilige Geist, also der Geist Gottes gemeint, gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn du wiedergeboren bist, wenn du Gottes Kind bist, dann kann dein eigener Geist dir sagen, du bist Gottes Kind. Der Heilige Geist kann es deinem Geist bezeugen, ja, du bist wiedergeboren und du gehörst zur Gemeinschaft der Heiligen. Sind wir aber Kinder, und jetzt kommt's, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Das, was Christus erbt, erben wir auch, weil wir in diese Sohnschaft, in diese Kindschaft mit hineingenommen wurden. Wir leiden mit ihm, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Halleluja, das ist das großartigste Geschenk, das Gott dir jemals hätte machen können. Und jetzt sitzt du vielleicht hier und weißt nicht genau, ob du wiedergeboren bist. Ich habe das auch erst relativ spät in meinem Leben erfahren, bin ich mit der Frage konfrontiert worden, bist du wiedergeboren? Aber ich wusste es direkt, weil für mich gab es ein bestimmtes Erlebnis, wo ich das erlebt habe. Und auch durch die große Zeit der Verlassenheit, an der ich euch habe teilhaben lassen im Februar und im März, habe ich zwar viel gezweifelt und viel geklagt, aber eins wusste ich immer, ich bin und bleibe Gottes Tochter. Das kann mir niemand nehmen. Auch der Zweifel nicht, auch die Bedrängnis nicht. Aber vielleicht sitzt du da und hast noch nicht diese Gewissheit. Vielleicht sitzt du da und du fühlst dich unwürdig, ein Kind Gottes zu sein, ein Tempel des Heiligen Geistes zu sein, wie Paulus es an anderer Stelle schreibt. Vielleicht denkst du, ich bin viel zu unrein. Vielleicht steht dir vor Augen, was du an Dingen tust oder denkst oder auch sagst oder machst, wo du weißt, das passt gar nicht zu einem Kind Gottes. Ich bin viel zu schlecht, ich bin vielleicht zu dumm, zu erfolglos, zu unfromm. Ich möchte dir sagen, egal, was du über dich selber denkst, egal, welches Urteil du über dich selber fällst oder was auch andere über dich gefällt haben, nichts kann dich daran hindern, ein Kind Gottes zu werden. Warum? Weil Jesus Christus sein teures Blut dafür vergossen hat und seinen teuren Leib hingegeben hat. Er ist das unbefleckte Lamm Gottes, wirklich das perfekte Lamm Gottes, das alle Schuld der Welt wegnimmt, alle Scham, alle Angst, alles, was dich trennen könnte. Und vielleicht hast du sogar recht mit deinem Urteil. Aber Gott sagt, genau dafür, um das wegzunehmen, ist Jesus Christus ans Kreuz gegangen. Er hat den Schuldschein, der gegen dich spricht, weggenommen und bezahlt und ans Kreuz geheftet, damit du sagen kannst, ich bin erlöst, ich bin ein Kind Gottes. Und dann bist du, selbst wenn du dich manchmal einsam fühlst oder allein bist, niemals ganz allein. Dann bist du für immer und ewig verbunden mit Gott durch seinen Geist, der in dir lebt. Jetzt könnte ich Amen sagen. Es gibt noch einen kleinen Nachschub. So wie eine belastbare und beständige und gute Bindung zwischen Eltern und Kind entsteht, so ist es auch mit dem Menschen und Gott. So wie ein Kind immer wieder ins Gesicht seiner Mutter schauen muss, die Augen finden muss, die Mimik sehen und lernen und widerspiegeln muss. Man nennt das auch in der Psychologie synchronisieren, mitschwingen. Genauso brauchen wir das als Christen, als Gottes Kinder, dass wir immer wieder die Gegenwart Gottes suchen, zum Beispiel hier im Gottesdienst, dass wir auf Gott schauen, dass wir in diese geistliche Intimität, das Wort hat die Vanessa ganz am Anfang verwendet, dass wir da hineintreten, dass wir ja diese Verbindung wirklich leben. Bitte Jesus darum, dir seinen Heiligen Geist zu schenken und vor allen Dingen dir die Gewissheit zu schenken, dass du Gottes Kind bist. Es ist wichtig, dass wir uns zusammentun und hier bei uns in der Gemeinde machen wir so viel. Wir werden nachher gleich noch die Abkündigungen hören. Wir können zusammen Fahrrad fahren, kochen, beten, singen, wandern. Viele, viele Dinge können wir zusammen tun. Aber noch viel wichtiger ist, dass du wiedergeboren bist zu einer neuen Kreatur. Dass das Alte einfach vergangen ist und du dich auf eine Zeit freuen kannst, die in Ewigkeit Bestand haben wird. Eine enge Verbindung zwischen dir und Gott durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen und begreifen, der bewahre eure Herzen und eure Sinne, eure Gedanken in unserem Herrn Jesus Christus. Amen.